NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. Mai 1995. Der Bauunternehmer Jürgen Schneider wird verhaftet.
Das Schlimmste für einen Menschen wie Jürgen Schneider ist ein Achselzucken.
Jürgen Schneider? Wer soll das sein?
Jürgen Schneider?
Kenne ich nicht.
Der Name ist mir unbekannt.
Jürgen Schneider sagt mir nichts.
Einem Narzissten mit Ignoranz zu begegnen, ist so vernichtend für ihn wie das Sonnenlicht für einen Vampir.
Das ist natürlich für solche Menschen ganz wichtig. Das Publikum haben, in der Öffentlichkeit stehen, andere beeindrucken.
Detlef Fetschenhauer, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpsychologie an der Uni Köln.
Über Jahre hat er die Menschen damit beeindruckt, was für ein enormes Immobilienvermögen er hat. Und dann hat er sie damit beeindruckt, dass er der größte Immobilienbetrüger aller Zeiten war. Und ja, solche Menschen genießen das dann, wenn sich alles in der Öffentlichkeit um sie dreht. Das Schlimmste für solche Menschen ist es, nicht beachtet zu werden.
Jürgen Schneider also ein typischer Narzisst. Verführerisch, wagemutig, aufregend, aber gefährlich für den, der ihm traut.
Solche narzisstischen Menschen sind bezaubernd, sind charismatisch. Was auch sehr kennzeichnend für diese Art von Betrügern ist, ist, dass sie keine Empathie, kein Mitleid mit ihren Opfern haben. Denn Geschädigter war ja dann am Ende nicht nur die Deutsche Bank, sondern es waren ja unendlich viele Mieter, kleine Handwerksbetriebe, kleine Subunternehmer, die dann eben auch auf ihren Schulden sitzen geblieben sind. Und das ist so jemand wie ein Schneider dann leider ziemlich egal.
Dr. Jürgen Schneider ist Anfang der 1990er Jahre der Bauunternehmer schlechthin in Deutschland. Die Nummer eins unter denen, die aufwendig sanieren, die marode und oder hässliche Innenstadtecken wieder zu attraktiven Wohn- und Geschäftsvierteln machen. Hunderte Baufirmen sind für ihn tätig, für den Schlossherrn.
Entsprechend schicke Anzüge angezogen und einen Glasturm von 40 Stockwerken und mehr konnte ich mir nicht leisten. Da habe ich eine Antiquität ausgebaut als Büro, ein Schlösschen und das mit schönen alten Möbeln ausgestattet. Und habe mich mit entsprechendem Image Insignien umgeben, so wie ich immer sage, wie der Hirsch das mit seinem Geweih macht, um zu imponieren. Und das hat hervorragend geklappt.
Die Villa André, Königstein im Taunus, sein herrschaftlicher Wohnsitz mit ehrwürdig knarzendem Parkett, geschwungener Treppe in gediegenem Ambiente. Die Banker stehen Schlange bei ihm. Für sie ist der Mann ein Alleskönner.
Bei Schneider fing das ja in den frühen 80er Jahren an.
Dieter Heike, ehemaliger Staatsanwalt im Ermittlungsfall Schneider.
Da war dieses Objekt in Baden-Baden, Goldenes Kreuz. Das hat er aufwendig renoviert, ist zeitgerecht fertig geworden. Die Kredite wurden bedient. Das war ja alles bei größeren Objekten nicht normal, dass die so problemlos laufen.
Dann nimmt Schneider sich den Fürstenhof in Frankfurt vor. Ein ehemaliges Hotel, neobarock, 1902 erstmals eröffnet. Er lässt den heruntergekommenen Hotelpalast entkernen und sanieren. Kosten ca. 250 Millionen Mark. Verkaufen wird er ihn an japanische Investoren für 350 Millionen Mark. Die Banker haben sich dieses lukrative Geschäftsgebaren des Jürgen Schneider genau angesehen. Und nun wollen sie teilhaben. Ein Projekt nach dem nächsten wird genehmigt, viele davon in Leipzig. Die Kredite fließen wie Honig im Schlaraffenland. Geprüft wird kaum etwas. Schneider hat leichtes Spiel, wie das so ist bei Betrügern seiner Art.
Was sie machen in der Regel, Betrüger, die sind psychologisch sehr klug und haben auch ein gutes Gespür, was sind praktisch die Schwachpunkte des anderen. Und solche Betrüger spinnen den anderen dann ein.
Dr. Jens Hoffmann vom Institut Psychologie Bedrohungsmanagement in Darmstadt über den Opfertypen.
Der denkt sich, oh Gott, also so einen faszinierenden oder so einen kompetenten Mensch habe ich noch nie kennengelernt. Und hinter die Fassade gewissermaßen zu gucken, ist gar nicht so leicht, weil die meisten dieser Betrüger auch sehr schlagfertig sind und dann auch die Themen wechseln, wenn sie beispielsweise in Gefahr geraten, überführt zu werden.
Schneider setzt seine Immobilienprojekte grundsätzlich höher an, als ihr Wert tatsächlich ist. Er erfindet auf dem Papier Verkaufsflächen und Etagen, die es gar nicht gibt. Ein Blick auf die Baustellen, ein Abgleichen mit den Angaben auf den Kreditanträgen hätte stutzig machen können. Aber da keiner guckt, bleiben alle ruhig und entspannt. Schneider bedient derweil Kredite mit neuen Krediten. Ein Schneeballsystem, das schließlich zu einem Schuldenberg von 5 Milliarden Mark führt. In der Finanzwelt völlig unbemerkt.
Wenn Sie so ein Betrüger sein wollen, dann müssen Sie quasi eine Lügengeschichte erzählen, an die die Menschen auch sehr, sehr gerne glauben. Das ist eben auch ein Teil Ihres Erfolgsrezepts. Sie erfinden ein Märchen und alle Menschen, die Ihnen zuhören, wünschen sich, dass dieses Märchen wahr wird.
Die checken erstmal ganz genau, wie tickt der Banker, was will der eigentlich? Dann wird eine Beziehung aufgebaut und der Banker denkt, wow, der ist genauso wie ich oder das ist jemand, der es drauf hat. Manche Betrüger sind wirklich in der Lage, dann wirklich auch über einen Zeitraum von Wochen oder Monaten solche Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, dass dann eine praktisch Korrektur von Außenstehenden dann nicht mehr funktioniert, weil eben dann die enge Beziehung des Betrügers zu seinem Opfer eben dann ja so feststeht.
Mitleidlos werden die Opfer benutzt, um die eigenen Ziele zu erreichen. Jürgen Schneider geht es dabei nicht nur ums Geld, sondern auch darum, Heilsbringer in Deutschlands Betonwüsten zu werden. Geachtet und bewundert für seine Taten. Wie es heißt, soll er unter seinem Vater gelitten haben, der auch Bauunternehmer war, ihm aber die Geschäftsleitung nicht übergeben wollte. Der Jürgen sei ein Lügenbeutel, soll der Vater in der Öffentlichkeit gesagt und dem Sohn nicht viel zugetraut haben, trotz Studiums und einem Doktortitel. Darunter habe er gelitten, wird Jürgen Schneider später sagen. Ein klassischer Fall, so erklärt es Kriminalpsychologe Jens Hoffmann.
Das gibt auch immer wieder von Betrügern Äußerungen, die sagen, ja, eigentlich sind es andere schuld. Es war meine Kindheit, ich musste mich gegen meinen Vater behaupten. Aber das sind natürlich dann auch ja solche Schutzmechanismen oder auch ganz gezielte Manipulationen, dass sie sich selbst eben als Opfer darstellen. Und deswegen haben wir es auch häufig, dass überführte Betrüger dann auch noch Vorträge halten, nachdem praktisch sie ja schon ganz viel Schaden angerichtet haben.
Das wird auch Jürgen Schneider tun, Vorträge halten, Bücher schreiben und in Lesungen mit dem Publikum scherzen. Aber bis dahin vergehen noch ein paar Jahre. Jetzt, 1994, ist da also der gigantomane Schuldenberg, der sich nicht mehr abbauen lässt. Jürgen Schneider bringt 245 Millionen Mark auf Festgeldkonten in der Schweiz unter, schreibt seinem Hauptgläubiger, der Deutschen Bank, einen Brief, dass er gerade nicht so richtig zahlungsfähig sei, daher gesundheitliche Probleme habe und sich deshalb ins Ausland begebe. Dieser Brief sorgt schließlich dafür, dass die Alarmglocken bei der Deutschen Bank laut, nein, sehr laut schrillen. Schneiders Anwalt, der zufällig ebenfalls Schneider heißt, wird den Besuch der Bankprüfer so beschreiben.
Ich hatte die Genehmigung erteilt, dass die Deutsche Bank sich die Sachen ansehen kann und hatte mit 6, 7, 8 Leuten gerechnet. Gekommen sind sie mit über 30 Mann.
Den Sonderermittlern der Deutschen Bank wird klar, dass hunderte Millionen Mark verloren sind. Aber das ist nicht das Schlimmste. 3000 Jobs in den Handwerksbetrieben, die für Schneider gearbeitet haben, sind in Gefahr.
Wir kamen da früh zur Baustelle und dann hieß es so, heute wird nicht weitergearbeitet, also ist Baustopp hier erstmal Schluss. Wurde uns ja nicht sofort gesagt, was Sache ist. Ja, also ihr könnt jetzt hier nicht weiterarbeiten, nehmt euer Werkzeug und verlasst erstmal die Baustelle.
Da ist Ende. Da geht nichts mehr. Wir sind weggeschickt worden. Es waren ja auch eine große Anzahl Mitarbeiter da.
Die Situation in Leipzig besonders prekär. 100 Betriebe hatten im Auftrag Schneiders gearbeitet. Und jetzt bewahrheitete sich, was in der abgeschafften DDR immer wieder gepredigt worden war. Der Kapitalismus ist das Übel der Welt. Und es kommt noch schlimmer, als ein gewisser Hilmar Kopper, damals Chef der Deutschen Bank, von den 50 Millionen Mark Schulden bei der Handwerkerschaft sagt.
Wir reden hier eigentlich von Peanuts.
Es war sicherlich einfach ein Spruch, den er sich vorher mal besser überlegt hätte. Dass es ungeschickt formuliert war, das steht, glaube ich, außer Zweifel. Es ging um die 50 Millionen Handwerkerrechnungen, die da noch offen standen. Und bei der Bilanzsumme einer Deutschen Bank ist das tatsächlich zu vernachlässigen. Und die Deutsche Bank hat ja immerhin diese Handwerkerrechnungen dann ganz überwiegend auch tatsächlich beglichen. Also das muss man ja zur Ehrenrettung der Deutschen Bank hier auch noch dazu sagen.
Der deutsche Bankchef wird als der Mann mit den kleinen Nüssen in die Geschichte eingehen. Jürgen Schneider als einer der skrupellosesten Betrüger, die das Land je gesehen hat. Aber nun, da er mit seiner Gattin untergetaucht ist und in Miami inkognito in einem Apartment am Strand lebt, wird ihm langweilig. Die Fahndung nach ihm läuft zwar auf Hochtouren, überall auf der Welt, aber in der Presse wird das kaum mehr erwähnt. Wenn über seinen Fall gesprochen wird, dann werden die Banken als Opfer dargestellt und er als der Böse. Das ist gar nicht nach seinem Gusto. Und so lässt er dem ZDF im Februar 1995 eine Audiokassette zukommen mit seiner Sicht der Dinge.
Sie haben im Magazin Der Spiegel gelesen, ich wäre ein Phantom oder gar mit meiner Frau im Beton der Fundamente des Bartelshofes in Leipzig eingegossen. Der Spiegel hat zwar oft, aber nicht immer recht.
Diese Kassette schließlich wird die Fahnder auf die Spur bringen. Am 18. Mai 1995, heute vor 25 Jahren, der Aufmacher in der Tagesschau.
Nach 13-monatiger Fahndung ist heute der weltweit gesuchte Bauunternehmer Jürgen Schneider gefasst worden.
Deutschlands berühmter Betrüger hat sich verändert. Ungepflegtes Äußeres, kaum noch Haare auf dem Kopf. Das Toupet ist weg. Selbst die einstige Haarpracht, für die ihn so viele beneidet hatten, Lug und Trug. In Miami vor einer Bank hatten die Zielfahnder ihn geschnappt. Seine Frau wurde fast zeitgleich im Apartment festgenommen, das die Schneiders seit fast einem Jahr bewohnten. 9 Monate Untersuchungshaft in den USA, dann Auslieferung nach Deutschland, dann Prozess.
Natürlich wird sehr häufig bei solchen narzisstischen Betrügern auch das Verfahren als Bühne genutzt. Und da zeigt sich eben dann auch das Bedürfnis eben oder das, was eben diesen Betrüger auch ausmacht, dass er hier nochmal sich inszenieren kann, bevor er ins Gefängnis geht. Aber wir wissen das auch von Gesprächen mit betrügerischen Personen, dass sie eigentlich immer weitermachen.
Später wird Schneider erzählen, wie er ehrenhaft die geheimen Schweizer Konten der Staatsanwaltschaft freigab, um seiner geliebten Gattin die Untersuchungshaft zu ersparen. Wahrheit ist, die Ermittler hatten nie vor, Claudia in Haft zu nehmen. Sie ist halt Schneiders Frau. Ansonsten spielte sie in diesem Betrugsverfahren keine Rolle. Vor Gericht ist der Schneider reumütig und umfassend geständig. Das senkt nicht nur das Strafmaß, es ist auch die Gelegenheit, sich zu inszenieren. Er ist wieder da. Und dann versucht er, den Banken die ganze Schuld zu geben. Tatsächlich wird geprüft, ob den beteiligten Bankern mehr als nur Dummheit und Raffgier vorgeworfen werden kann. Staatsanwalt Heike mit dem Fazit.
Es hat sich nichts Nachweisbares ergeben. Und dann muss man auch mal sagen, Dummheit ist, selbst wenn sie große Ausmaße annimmt, nicht strafbar.
Jürgen Schneider wird zu 6 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Im Dezember 1999 ist er nach Verbüßung von 2/3 der Strafe ein freier Mann. Er wird Autor. In Bekenntnisse eines Baulöwen beschreibt er in beachtenswerter Selbstverliebtheit, wie er es denn angestellt hatte, so viel Geld zu ergaunern.
Dazu gehört auch eine gewisse schauspielerische Begabung. Man muss eloquent sein, wenn man das Glück hat, auch ein bisschen Charisma zu verstreuen. Das hat man aber meistens, wenn man seiner Sache sicher ist, dass man gut ist, dann hat man auch Charisma. Aber die Grundvoraussetzung ist, sich genau und sehr, sehr gut vorzubereiten.
Als er im Jahr 2000 zu einer Lesung nach Leipzig kommt, wird er gefeiert und bewundert wie ein Held. Er hat es geschafft, sich als Robin Hood in der bösen Bankenwelt zu verkaufen und ergibt sich geläutert und demütig.
Ich war zu Recht in Haft. Ich bin zwar sehr erschrocken über die Höhe der Haftstrafe, aber ich war zu Recht in Haft.
Fortan ohne Toupet, so als sei dies der Beweis, dass er ein anderer ist. Vergessen ist längst, für wie viele Pleiten er gesorgt, wie vielen Menschen er geschadet hat. Die Trugbilder funktionieren weiter. Wie früher auch.
Er hat einfach unverschämt den Menschen charmant lächelnd ins Gesicht gelogen. Und die haben sich offensichtlich gerne belügen lassen.
In den Jahren nach der Haft gibt es neue Verdachtsmomente und Ermittlungen gegen ihn. Wieder wegen Betruges. Kleinere Fälle. Nichts mehr von öffentlicher Bedeutung. Und jetzt ist es still um ihn geworden. Schneider ist auch kein Thema mehr in den Seminaren von Detlef Fetschenhauer an der Uni Köln.
Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass das durch die Presse damals ging. Ich habe mich natürlich dann schon an den Fall erinnern können. Aber sagen wir mal, ich glaube, ein heute 20, 25-jähriger Studierender könnte mit dem Namen wahrscheinlich nur noch ganz wenig anfangen.
Die Masche Schneiders wird wohl nie aussterben. Daher bleibt sie auch Thema für Jens Hoffmann vom Institut Psychologie Bedrohungsmanagement in Darmstadt. Zwar haben Deutschlands Banker erklärt, sie sagen nur noch herein, wenn es kein Schneider ist, aber das alles ist eben schon ziemlich lange her.
Mein subjektiver Eindruck ist, die Regularien sind glücklicherweise viel strenger und besser geworden, aber es hat auch eine gewisse Nachlässigkeit wieder Einzug genommen, weil schon ein größerer, spektakulärer Fall länger nicht mehr geschehen ist und dann Warnhinweise im Verhalten dann nicht mehr so weiter vermittelt werden, bis natürlich der nächste große Fall auftritt, der dann wieder viel Schaden anrichtet.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Geuer an die Verhaftung des Bauunternehmers Jürgen Schneider am 18. Mai 1995. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.